Mein dritter Tipp ist, man braucht kein Meeting für eine gemeinsame Entscheidung.
Ja, das sage nicht ich, sondern das sagt mein heutiger Interviewgast. Und wo er recht hat, hat er recht. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ivan Blatter, dein Produktivitätstrainer. Ich helfe dir und deinem Team, mehr zu erreichen, ohne den Druck zu erhöhen. Das tue ich heute nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Freund Dr. Oliver Ratajczak, den du im Intro schon gehört hast. Oliver Ratajczak hilft Unternehmen dabei, ihre Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden zu machen. Das tut er nicht erst seit gestern, sondern schon seit dem Jahr 2000. Da kommt also einiges an Erfahrung und Know-how zusammen. Just letztes Wochenende habe ich mich mit Oliver live hier in Basel getroffen, denn wir haben zusammen mit vier anderen wunderbaren Menschen eine großartige Mastermind-Gruppe. Apropos live, dieses Jahr gibt es neue Gelegenheiten, mich live zu treffen. Okay, diese Überleitung war etwas flach. Nichtsdestotrotz werde ich in diesem Jahr offene Live-Workshops anbieten, etwas, was es in den letzten 10 Jahren von mir noch nicht gab. Im Moment habe ich 2 Formate geplant. Welche das sind, erfährst du unter ivanblatter.live. Ja, das ist eine echte Domain. Also nicht ivanblatter.de, .ch oder .com, sondern tatsächlich ivanblatter.live. Ich kann dir versprechen, das wird eine spannende Sache und wird dich mit Garantie weiterbringen, wenn du dich dafür entscheidest. Doch damit genug zu mir. Bevor ich jetzt wieder eine flache Überleitung zurück zu Oliver Ratajczak mache, lasse ich das lieber und sage direkt: Oliver Ratajczak fokussiert sich auf 2 Ebenen. Einerseits sorgt er dafür, dass die unternehmensinternen Kundenprozesse besser laufen und weniger holpern. Andererseits kann er dir auch helfen, die Kommunikation und Zusammenarbeit deiner Mitarbeiter zu verbessern. Tja, und jetzt weißt du auch, weshalb ich ihn in diesen Podcast eingeladen habe. Denn beide Ebenen, Prozess und Kommunikation, Zusammenarbeit, sind natürlich 2 Grundsäulen dafür, wenn die Produktivität in deinem Unternehmen steigen soll. Das Gespräch ist schon etwas älter und habe ich ursprünglich für meinen anderen Podcast geführt, den ich inzwischen eingestellt habe. Damals habe ich meinen Gästen gerne genau 2 Fragen gestellt, nämlich: Welches sind aus deiner Erfahrung die 3 wichtigsten Punkte, damit dein Team produktiv arbeiten kann, und wie gelingt eine Veränderung? Freue dich also auf mein Gespräch mit Oliver Ratajczak, das ich vor circa 2 Jahren mit ihm geführt habe. Lieber Oliver, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Ivan, freue mich auch, dass du mich eingeladen hast.
Ja, lass uns direkt auf den Punkt kommen, direkt zum Kern. Und ich stelle einfach schon mal die erste große Frage, nämlich: Welche sind aus deiner Erfahrung die 3 wichtigsten Punkte, damit dein Team produktiv zusammenarbeiten kann?
Dann fange ich direkt mal mit dem ersten und ich finde fast wichtigsten Punkt an. Aus meiner Erfahrung ist es die offene Fehlerkultur, weil es ist extrem wichtig, dass Fehler gemacht werden, sage ich mal, und man daraus lernt. Es ist halt total blöd, wenn man nicht daraus lernt, weil es eine bestimmte Fehlerkultur gibt und man sofort bestraft wird, wenn man Fehler macht. Dann fängt man nämlich an, diese Fehler unter den Teppich zu kehren. Mhm. Niemand erfährt, dass der schon mal gemacht wurde, und im Zweifelsfall wird er dann dauernd neu gemacht, weil die Kollegen davon ja nichts wissen. Also so lernt das ganze Unternehmen halt nicht daraus, und das ist halt für mich einer der großen Knackpunkte, um eine anständige Teamproduktivität hinzukriegen. Offene Fehlerkultur, miteinander reden, sich gegenseitig helfen.
Mhm. Das heißt, Fehler müssen gemacht werden können und man muss daraus auch lernen können. Dann müssen die auch irgendwie dokumentiert sein. Also wenn ich ja nicht weiß, dass der Kollege denselben Fehler schon mal gemacht hat, haben wir ja schlussendlich nichts gewonnen, gell?
Exakt, genau. Das mit der Dokumentation ist ja eh so eine Sache, wenn man sich in vielen Unternehmen anschaut. Viele Leute haben ihre Dokumente auf dem eigenen Laufwerk, gar nicht auf einem zentralen, oder man hat nicht Zugriff auf alles. Das ist eh immer extrem schwierig. Ich bin ja deswegen so ein Freund von Unternehmenswikis, wo jeder alles eintragen kann, jeder alles sehen kann. Das hängt natürlich stark mit der Firmenkultur zusammen und der Offenheit, die man lebt. Aber ich bin fest davon überzeugt, so eine offene Kultur der Kommunikation und der Dokumentation inklusive mit einer guten Fehlerkultur führen eben dazu, dass man, dass jeder weiß, was für einen Mist haben wir schon mal gemacht, und das brauchen wir dann nicht noch ein zweites Mal probieren.
Wie sind denn deine Erfahrungen mit den Unternehmenswiki? Werden die tatsächlich gelebt oder ist das einfach eine Totgeburt, sage ich jetzt mal?
Ich habe sehr viele Totgeburten erlebt, sage ich mal. Allein 2005 war ich verantwortlich für eine Softwareentwicklung und die IT-Leiter kamen damals an und sagten, Oliver, schau mal, das ist total toll, hier dokumentieren wir alles. Dann haben wir das angeschaut und mir war klar, das mag sein, dass ihr da alles dokumentiert, aber normale Menschen in Anführungsstrichen, jetzt nicht despektierlich der IT gegenüber, die einfach nur Word bedienen können, die wird man damit nie abholen können. Das ist für mich sozusagen der Knackpunkt. Wie einfach ist es überhaupt, Inhalte einzustellen?
Ja.
Das muss schon mal gegeben sein. Bei den neuen Wikis ist es überhaupt kein Problem mehr. Die sind, also wer Word bedienen kann, kann die auch bedienen. Da muss man sich dann in Anführungsstrichen nur noch darum kümmern, dass man die Leute so abholt, dass sie verstehen, warum es sinnvoll ist, dass man seinen Input da reingibt, weil dann eben jeder davon lernen kann und man sich gesamtheitlich weiterentwickelt.
Also wenn ich dich richtig verstehe, braucht es auch irgendwie einen Prozess. Man muss ja auch definieren, welche Fehler werden wie dokumentiert, wie geht das genau, trägt einfach jeder ungeordnet seine Dinge rein oder gibt es da irgendeine, ich sag mal, einen Eskalationspfad, wo die Fehler durchgehen, bis sie dann eingetragen werden und so weiter. Verstehe ich dich da richtig?
Ich habe es noch nie so erlebt, dass man sagt, das hier ist unser Fehler-Wiki, hier dokumentieren wir alles, was schiefgelaufen ist, sondern man dokumentiert einfach generell alles, was man probiert hat. Und die Suchsysteme sind inzwischen dermaßen gut, dass man dann relativ viel findet. Natürlich ist es so, man bekommt nur das raus, was auch drin steht. Also wenn niemand schreibt, dass er den Fehler gemacht hat, wird er nie nach oben gespült werden durch die Suche.
Ja, verstehe, ja. Also die offene Fehlerkultur, Fehler müssen gemacht werden und man muss daraus auch etwas lernen können und das geht am besten durch eine gute Dokumentation, wie eben ein Unternehmenswiki. Damit hast du sehr gute Erfahrungen gemacht, gell? Das kann man so zusammenfassen.
Genau. Ja, das kann man sagen.
Sehr gut. Was ist dein zweiter Tipp?
Für mich klare Regeln in der Kommunikation. Also ich habe mal ein Unternehmen kennengelernt, die hatten eine ganz einfache Regel, die hieß Tim. Ich habe so gedacht, was, Tim, was ist das denn? Naja, das ist die Abkürzung für Telefon, dann Instant Messaging und dann Mail. Also die haben halt gesagt, wenn ich einen Kollegen erreichen will, dann greife ich erst zum Telefon. Ist er nicht da, versuche ich ihn über den Instant Messenger, den die damals hatten, zu erreichen. Und wenn das nicht klappt, dann schicke ich eine Mail. Oft ist es ja genau andersrum. Also E-Mails werden geschrieben, Leute werden in CC gesetzt und jeder kommt an seinen Arbeitsplatz. Schon sind wieder 30 neue E-Mails da und dann beginnt das Lesen, das Antworten, das andere wieder in CC setzen. Also E-Mail ist halt nicht so ein ideales Kommunikationsmedium, sage ich mal. Häufig werden ja sogar Diskussionen darüber geführt. Und ich versuche immer, das möglichst weit zurückzudrängen und den Leuten zu sagen, Mensch, sprecht doch mal miteinander, versteckt euch nicht hinter irgendwelchen Tools, greift einfach mal zum Telefon, tut ja nicht weh. Und oft führt das dann schon relativ schnell dazu, dass man Punkte und Unstimmigkeiten geklärt kriegt.
Das ist so, gerade wenn man diskutiert bei Konversationen, ist es sicher besser, wenn das synchron stattfinden kann über das Medium Telefon oder über das Medium Füße. Ich kann ja auch zum Kollegen ins Büro nebenan gehen, muss da keine Mail schreiben. Andererseits haben die Mails natürlich den Vorteil der Asynchronizität. Das heißt, ich schreibe was und du musst nicht im Posteingang live 1:1 sein, um diese Kommunikation mitzubekommen, sondern du kannst das lesen, wann du willst, wann du Zeit hast, wenn das Meeting fertig ist oder was weiß ich. Telefon oder Instant Messaging hat ja den Nachteil, dass man dann auch ständig unterbrochen wird. Und wenn ich jetzt dieser Tim-Regel wirklich folge, dann unterbreche ich ja ständig meine Kollegen.
Nein, stimmt nicht. Aha. Weil man kann natürlich sein Telefon und sein Messaging abmelden. Aha. Ich sage, ich habe jetzt hier 2 Stunden geblockt, weil ich muss mich mal konzentrieren für dieses Konzept. Dann melde ich mich halt ab und dann greift trotzdem Tim, weil der Kollege versucht es per Telefon. Die hatten damals eine sehr intelligente Telefonanlage, da konnten sie sehen, ob die Kollegen da sind oder angemeldet waren. Aha. Und beim Messaging sowieso. Und dann greift halt Tim, ne? Messaging geht nicht, also schicke ich eine Mail. Das ist halt einfach nur die dritte Variante mit 2 vorgeschalteten anderen Optionen. Und Telefon und auch vorbeigehen per Füße ist natürlich super. Also davon bin ich auch ein Freund. Nur es machen halt extrem wenige. Ja. Also ich kenne Leute, die gehen morgens, sagen einmal guten Morgen, gehen dann in ihr Büro, machen die Tür zu und kommen am Nachmittag wieder raus. Vielleicht mit der Mittagspause unterbrochen, habe ich beim Kunden erlebt. Und das hat nichts mit Kommunikation zu tun.
Ja, definitiv. Also klare Regeln in der Kommunikation, das Tim-Prinzip verstehe ich. Ich denke, es braucht auch irgendwie Regeln. Also ich kenne zum Beispiel Unternehmen, wo es nicht, ja, ich würde nicht sagen verboten, wo es nicht erlaubt ist, aber zumindest nicht gern gesehen wird, wenn das Telefon ausgeschaltet wird oder einfach auf den Kollegen umgeleitet wird. Das heißt, man müsste auch vorher miteinander besprechen, wie häufig darf ich das Telefon ausschalten oder umleiten, was passiert dann? Bei Team wäre ja das geklärt, aber man muss irgendwie so den Prozess noch ein bisschen genauer fassen, scheint mir.
Ja, natürlich. Ja. Also das ist nichts, was ein Einzelner für sich entscheiden kann. Mhm. Weil man ist ja ein Team sozusagen. Man muss auch sicher so als Team verhalten. Und wenn jetzt alle meinen, sie müssen ein Konzept schreiben, aber eigentlich müssten sie eigentlich an der Telefonhotline sitzen, ist es halt schwierig. Mhm. Das muss halt ganzheitlich gelebt werden. Und es darf auch nicht sein, dass von oben dann eine Regel kommt, das geht halt nicht und irgendeiner fängt trotzdem an damit. Das funktioniert nicht. Ja. Das muss halt schon zusammen funktionieren.
Ja, mhm. Das zeigt wieder mal, dass ein gutes Zeitmanagement halt eben doch sehr viel mit Kommunikation zu tun hat, nämlich mit der Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie organisieren wir uns so, um jetzt wie in diesem Fall auch mal unterbrechungsfreie Zeit zu haben, damit ich an meinem Konzept arbeiten kann, aber ohne, dass die restliche Arbeit, das Alltagsgeschäft eigentlich leidet, eben die Hotline dann nicht besetzt ist oder so.
Genau. Ja. Genau. Das ist eigentlich ja relativ schnell zu klären, man muss es halt nur tun. Ich hatte das bei einem Kunden erlebt, die hatten praktisch immer den Überlauf der Zentrale. Also wenn die überfordert war und so viele Anrufe kamen, dann lief es in die Abteilung rein. Und eigentlich war geklärt, dass offizielle Telefonzeit und Weiterleitungszeit erst ab 9 Uhr funktioniert. Mhm. Deswegen sind die Kollegen dann schon immer 1,5 Stunden eher gekommen, damit sie in Ruhe arbeiten konnten und nachher nicht gestört wurden. Hat aber dazu geführt, dass die Leute in der Zentrale gleich gesagt haben, wir kriegen ja auch um 7 Uhr Anrufe, da schalten wir doch schon ab 7 durch. Also so, das war aber beiden Seiten nicht so richtig bewusst. Die dachten, was machen die einen da für einen Quatsch? Und die anderen haben sich gedacht, wie praktisch, dann leiten wir gleich schon um. Man muss halt einfach miteinander reden.
Ja. Es ist eigentlich verrückt, was du in deinem Job machst. Du bringst die Leute dazu, miteinander über ganz normale Dinge zu reden.
Ja, ganz normale Dinge eigentlich. Ich nenne das ja manchmal das GMV-Prinzip, also gesunde Menschenverstand, damit kommt man relativ weit. Das Problem ist halt, viele Leute haben gar nicht mehr Zeit, richtig lang nachzudenken, weil eben extrem viele E-Mails sind. Man rennt den ganzen Dingen dauernd hinterher. Die Inbox Zero wird so als das heilige Ziel heraufbeschworen. Das muss man schaffen. Und das geht aber manchmal gar nicht, weil es kommen mehr CC-E-Mails, als man überhaupt schaffen kann. Und man kommt extrem weit, indem man einfach mal sagt, stopp, so geht's nicht, lass uns mal gucken, wie es am besten geht und lass uns mal reden.
Mhm. Absolut, ich bin ja ein Verfechter von Inbox Zero, aber habe schon einige Fälle erlebt, wo ich dann gesagt habe, nein, komm, vergiss Inbox Zero, das ist der größere Stress und vor allem bringt dir mehr Arbeit, als es dir Nutzen bringt. Solche Fälle gibt es tatsächlich. Ich würde empfehlen, mal mit Inbox Zero zu starten und wenn es nicht geht, dann erst das Prinzip über Bord zu werfen.
Ja, also ich sage mal, es gibt ja nicht für alles die heiligmachende Regel. Also es gibt viele Leute, die sitzen zwar den ganzen Tag am Computer, ich frage mich aber manchmal, wie benutzen die den? Also die kennen weder Copy-Paste, noch können sie umschalten zwischen den einzelnen Fenstern, machen mal alle einzeln zu. Da habe ich schon schlimme Dinge gesehen. Und wenn ich denen dann noch ankomme mit, ihr müsst jetzt noch Sonderregeln machen und das, außerdem müsst ihr die E-Mails alle noch abarbeiten, macht das so einen zusätzlichen Stress. Da muss man sich halt überlegen, wie es geht.
Ja, absolut. Am Ende des Tages ist es ein Abwägen. Also ist diese Arbeit, die ich mir jetzt hier antue, um auf Inbox Zero zu kommen, bringt mir das einen so hohen Nutzen, damit eben die Arbeit damit aufgewogen wird oder nicht? Und manchmal muss man sagen, nein, der Nutzen ist nicht so groß, also lass es.
Genau.
Ja. Und dein dritter Tipp?
Mein dritter Tipp ist, man braucht kein Meeting für eine gemeinsame Entscheidung.
Aha.
Das wird häufig irgendwie missbraucht. Also ich habe manchmal so das Gefühl, Unternehmen rufen ein Meeting für alles ein. Also ein Meeting, um überhaupt mal über irgendwas nachzudenken, so in gemeinsamer Runde, weil das schöner ist, um Entscheidungen zu treffen, um sich mal abzuholen, wie jetzt der aktuelle Status ist. Für manche Sachen ist das sicherlich gut, aber also um wieder zum Wiki zum Beispiel zurückzukommen, für eine Konzeptentwicklung. Ich habe so oft gesehen, irgendjemand hat eine Idee, macht eine Seite auf, schreibt darauf 3 Punkte und darunter die Bitte, liebe Kollegen, lest doch mal durch, ergänzt mal, wenn ihr was habt. Und innerhalb von Windeseile hat jeder noch 3 Punkte ergänzt und vielleicht hat einer mal einen Punkt rausgestrichen mit einer Begründung. Mhm. Und zack, hat man halt schon einen Start, mit dem man anfangen kann. Und dann, wenn alle das gelesen haben, macht es vielleicht Sinn, mal drüber zu sprechen oder Details auszuarbeiten.
Im Meeting dann, also.
Genau, ja. Genau. Also ich bin kein Meeting-Feind, aber was ich überhaupt nicht verstehen kann und auch nicht nachvollziehen kann, ist das Unternehmen, da fängt halt morgens um, keine Ahnung, 9:30 fängt das erste Meeting an oder um 9 geht dann eine Stunde und um 10 beginnt das nächste Meeting und die Leute rennen dann immer ganz schnell, ein Meeting wird überzogen, dann rennt man zum nächsten, kommt schon zu spät und das wird im Laufe des Meeting-Tages dann nicht besser.
Ja, das ist leider so. Ich glaube, Amazon hat es so eingerichtet, dass die ersten 30 Minuten des Meetings sind zur Lektüre der Unterlagen für das Meeting da. Also da muss sich niemand offiziell vorbereiten, sondern die ersten 30 Minuten hat man eben Zeit da, sich einzulesen. Das scheint mir ein verzweifelter Versuch zu sein, dafür zu sorgen, dass die Leute überhaupt die Unterlagen lesen. Und ich halte das eher für die letzte Lösung. Ich glaube, das kann man auch schon vorher auffangen und schlauer organisieren, so wie du das jetzt zum Beispiel gemeinsam schilderst mit einem Wiki oder einem anderen Collaboration-Tool.
Genau, man muss den Leuten halt nur Zeit lassen. Also wenn jeder Tag aus 8 Meetings eine Stunde besteht, wann sollen die das dann lesen? Ja, können die natürlich in der Freizeit dann machen. Werden wahrscheinlich manche Leute sagen, das funktioniert aber auf Dauer nicht.
Ja.
Ich glaube aber, ein Großteil von allen Meetings, die da draußen jeden Tag stattfinden, sind nicht sinnvoll. Und die könnte man einfach weglassen. Und in der Zeit kann man dann sinnvoll im Zweifelsfall sich mal vorbereiten. Also das Schlimmste an einem Meeting ist ja, wenn alle kommen, nicht vorbereitet sind oder jemand 3 Stichworte in den Raum schmeißt und sagt, hol uns doch noch mal kurz ab. Mhm. Und weiß man genau, na gut, da fangen wir noch mal von vorne an. Und das, was wir vor 4 Wochen besprochen haben, weiß auch keiner mehr so genau.
Das ist leider so. Wir haben ja gemeinsam auch so ein Beispiel erlebt, wie wir eben kein Meeting gemacht haben, nämlich für die Vorbereitung dieses Podcasts, wenn es darum ging, wie ich dich in der Podcast-Folge vorstelle. Da habe ich einfach mal was hingeschrieben, in unserem Fall in Google Docs, habe dir das geschickt und gesagt, komm, arbeite daran einfach weiter, mach deine Bemerkungen rein oder deine zusätzlichen Punkte oder was auch immer. Und dann hast du das gemacht, wenn es bei dir in den Zeitplan gepasst hat. Ich habe das wiederum angeschaut, wenn es mir in den Zeitplan passte und so weiter und so fort. Und wir konnten das restlos klären. Wären noch ein paar offene Punkte geblieben, hätten wir ja ein Meeting machen können oder uns kurz absprechen können, wie das geht. Und das ist häufig der Fall, dass man eigentlich vieles über das Unternehmenswiki oder über ein Google Doc oder Office 365 irgendein schlaues Collaboration-Tool abfangen kann, sodass man sich gar nicht mehr treffen muss, um Dinge zu entscheiden.
Ich persönlich halte das sogar für extrem wichtig. Also vor ungefähr einem Jahr haben wir damals mal einen Termin gehabt und da war ich in einer deiner Seminare und du sagtest sowas wie, es gibt ja so eine Art Biorhythmus und manche Leute sind halt Morgenmenschen, manche sind halt Nachmittagsmenschen und Abendsmenschen. Und wenn man die jetzt durcheinander mischt und morgens um 8 in ein Meeting zwängt, kann da ja eigentlich nichts Sinnvolles bei rauskommen. Mhm. Deswegen ist es total super, dass jeder dann seinen besten Input zur besten Zeit geben kann. Deswegen solche unsynchronen Austauschformen halte ich für extrem wichtig.
Ja, absolut, weil es gibt ja auch eigentlich zwei Typen von Mitarbeitern. Es gibt die Maker, die Macher und es gibt die Manager. Und die Maker, die Macher, die brauchen manchmal 1-2 Stunden Zeit, um sich irgendwo reinzudenken, um in den Flow zu kommen und so weiter und so fort. Währenddem der Manager halt durch Termine getrieben ist, durch einen sehr engen Zeitplan. Und wenn die zusammenarbeiten müssen und den gegenseitigen unterschiedlichen Rhythmus nicht anerkennen, dann kommt es auch zu Ineffizienzen oder die Zusammenarbeit funktioniert einfach gar nicht gut. Das ist übrigens etwas, worüber ich in der Folge 5, glaube ich, gesprochen habe, Maker versus Manager.
Mhm. Muss ich mir noch anhören, habe ich noch nicht geschafft.
Siehste? Die kommt auch erst noch.
Ah, okay. Dann habe ich nichts verpasst. Okay.
Ja, sehr schön, lieber Oliver. In deinem Alltag, eigentlich machst du mit deinen Kunden auch eine Art Transformationsprozess. Du versuchst deine Kunden, Teams oder ganze Unternehmen am Punkt A abzuholen und zum Punkt B zu bringen. Und das ist eine Herausforderung. Jede Transformation, egal ob es eine persönliche ist, zum Beispiel ich will 10 Kilo abnehmen oder so, oder wenn es eine unternehmensweite Transformation ist, ist ja nicht ganz einfach. Welches sind da die Erfolgsfaktoren? Wie gelingt Veränderung, besonders im Team oder im Unternehmen?
Der Punkt, an dem ich halt immer ansetze, ist es gegenseitige Vertrauen zu fördern. Mhm. Das hört sich jetzt so banal an. Und wenn ich sage, als Teamleiter muss man dafür sorgen, dass seine Mitarbeiter sich vertrauen, meine ich nicht das, was dann als Reflex manchmal passiert. Man schaut bei den von Personalabteilungen angebotenen Kursen nach, Teambuilding etc. Und dann gehen halt alle in den Wald und müssen eine Brücke bauen. Das meine ich nicht, sondern es geht halt wirklich um richtiges Vertrauen. Mhm. Und das Problem ist, häufig führt Unverständnis zu fehlendem Vertrauen. Also man weiß gar nicht so genau, was die andere Abteilung da so tut und irgendwie hat man keinen guten Draht. Mhm. Ja, aber warum nicht? Weil man nicht versteht, was die tut und wie deren Arbeit sozusagen mit der eigenen zusammenspielt. Ich habe ja so ein paar Workshops, die ich öfter mache mit Firmen und habe dann immer Vertreter von allen möglichen Abteilungen dabei. Und ich bin jedes Mal geschockt, wenn ich halt so einen ganz einfachen Kundenlebenslauf aufmale. Also ich gucke dann sozusagen das gesamte Unternehmen aus Kundenperspektive an und dann geht es halt darum los, Woher weiß der Kunde, dass es eure Produkte gibt? Also sprich Marketing haben wir im Boot, wo kann er sie kaufen? Dann haben wir Vertrieb im Boot. Mhm. Wie sind das Produkt überhaupt entwickelt worden? Haben wir Produktentwicklung im Boot und so. Und die sprechen dann da alle miteinander und jedes Mal passiert es, jedes Mal passiert es, dass einer dann sagt, Moment, wieso macht ihr denn das da? Das machen wir doch schon. Und ich denke immer, aber der Kunde bekommt dann genau zu dem Zeitpunkt zwei unterschiedliche Mitteilungen. Das ist doch unsinnig, weil ihr nicht genau wisst, was die anderen tun. Ich hatte da häufig Leute erlebt, die, das war so ein SAP-System und dann habe ich halt gefragt, was macht ihr denn da eigentlich so den ganzen Tag? Und dann sagte sie, ja, da kommen immer Vorgänge rein und dann bearbeiten wir die und dann drücke ich hier auf Weiter und dann ist der Vorgang weg. Mhm. Ich sag, ja, wo ist er denn dann? Also ich meine, wahrscheinlich ist er nicht weg, sondern irgendwo in einer anderen Abteilung. Aber die hatten keine Vorstellung davon, wer da was bearbeitet, sondern die wussten, wenn auf dieser Bildschirmmaske etwas reinkommt, muss ich was machen und dann drücke ich wieder Speichern oder so oder weiter und dann ist es woanders und dann ist gut. Aber ich habe dann natürlich die Folgeabteilung auch besucht und habe dann mitbekommen, die wussten auch nicht, woher diese Dinger wiederum kamen. Also die kannten sich gar nicht. Mhm. Und die saßen auf zwei verschiedenen Etagen, okay, aber die waren im selben Gebäude. Die kannten sich nicht und wussten nicht, wie das alles zusammenhängt. Und deswegen glaube ich, neben dem Vertrauen fördern, ist halt auch das Verständnis für das Big Picture, also praktisch, wie hängt alles zusammen, extrem wichtig. Mhm. Weil wenn ich immer nur einen Teil mache, dann kann ich den vielleicht gut machen, vielleicht schlecht. Weil ich weiß ja gar nicht so genau, was sind die Anforderungen des Nächsten. Natürlich kann man das in so einer Software definieren. Also diese Felder müssen ausgefüllt werden, dann klappt das alles. Aber wenn ich weiß, wie ich dem anderen Kollegen helfen könnte, dann läuft das deutlich runder.
Ja. Und nehmen wir jetzt an, du hast das Vertrauen hergestellt zwischen den verschiedenen Mitarbeitern und Abteilungen. Das Big Picture ist auch jedem klar. Dann haben wir ja mal eine gute Basis. Aber dann die Leute zu bewegen von den bestehenden Gewohnheiten zu neuen Gewohnheiten, und das ist es ja schlussendlich, das ist ja nicht ganz einfach. Weißt du da, wie man da am besten vorgeht?
Ja, also aus meinen Projekten würde ich sagen schon, es hört sich mal wieder trivial an, wie das immer so ist mit gesundem Menschenverstand. Man muss den Punkt finden, der jedem Einzelnen oder jeder einzelnen Mini-Zielgruppe hilft. Mhm. Also zum Beispiel bei der Einführung von so einem Unternehmenswiki, wie sind wir da vorgegangen? Wir haben uns freiwillige Tester besorgt und haben uns dann angeguckt, zu welchen Zielgruppen gehören die. Haben uns die Zielgruppen genauer angeguckt, zum Beispiel Assistentin, Bereichsassistentin. Die hatten immer extremen Aufwand mit der Terminabstimmung über verschiedene Standorte hinweg. Da gab es kein Outlook, gab es verschiedene Outlook-Systeme, die nicht miteinander sprechen konnten. Die konnten nicht in die Kalender der anderen Kollegen gucken und haben deswegen natürlich zu externen Diensten wie Doodle oder so gegriffen, was man datenschutztechnisch ein bisschen, also gar nicht darf. Oder durfte zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann haben wir denen halt ein System gebaut, wo die praktisch ein Doodle intern im eigenen Unternehmen hatten. Die haben eine Webseite gemacht, haben da die Doodle-Umfrage draufgestellt, haben einen Link zu dieser Seite den Kollegen geschickt und haben gesagt, trag dich ein. Und das hat denen halt extrem viel Arbeit erspart, weil vorher mussten die telefonieren, mussten die erreichen, haben es nicht geschafft, mussten mit der Assistentin sprechen, die dann den Kalender von dem Kollegen guckt und so. Total aufwendig. Und damit hatten wir die halt, also diese eine Zielgruppe. Mhm. Dann gab es Betriebsräte, es gab bestimmte Mini-Zielgruppen, zum Beispiel an der Rezeption in so einem Unternehmenskonzern, die sagten, ja, kommen immer Leute und die sagen dann, ich habe einen Termin mit Herrn Müller und wir wissen nicht, welcher Herr Müller und welche Abteilung, wissen es auch nicht so genau. Da haben wir denen halt eine extrem sinnvolle, einfache Suche auf den Personalstamm gebaut in diesem System. So muss man halt einfach zuhören und rausfinden, was sind die Zielgruppen, denen man die Arbeit erleichtern kann. Mhm. Weil jeder, sag ich mal, das Hemd ist näher als der Rock, jeder will es einfacher haben und seine Arbeit im Zweifelsfall besser erledigt bekommen und schneller. Und da haben wir angesetzt.
Ja. Also schlicht und einfach, du gehst hin, hörst den Leuten zu, wo der Schuh drückt, und dann zeigst du ihnen, wie sie mit so einem Instrument, jetzt hier eben ein Unternehmenswiki, wie sie ihre Arbeit wirklich erleichtern können. Du musst gar nicht allen alles erklären, sondern sagst halt den Assistenten, das und das könntest du so und so nutzen und den Betriebsräten etwas ganz anderes. Und dann hast du die und die sind dann eher bereit, auch tatsächlich die Veränderungen vorzunehmen.
Ja, und sie merken ja, das System entlastet mich. Im Zweifelsfall sparen sie dann 20 Minuten, 30 Minuten am Tag plötzlich. Und was macht man in 30 Minuten? Da guckt man mal ein bisschen links und rechts und das fördert halt die Kommunikation. Und dann ist auch die Bereitschaft da zu sagen, jetzt habe ich 30 Minuten Zeit, vielleicht lasse ich mir von einem anderen Kollegen mal was erklären. Oder der sagt mir, nutz das doch mal so. Und dann gab es echt so Aha-Momente, wo ich gesagt habe, schau mal, ich mache mich gerade abkömmlich, was ein bisschen blöd ist als Berater, aber meiner Philosophie entspricht. Also ich will mich nicht da so eingraben jahrelang, sondern ich möchte Hilfe zur Selbsthilfe treiben und dann sollen die es auch damit laufen. Und das war halt einfach schön zu sehen. Die Leute waren halt vorher so zu mit unnützen Aufgaben, Meetings, blöde Kalenderabgleiche etc. Und dann sieht man, dass sie plötzlich mehr Zeit haben und die Zeit dann sinnvoll nutzen. Und das tut dem Unternehmen gut.
Ja, wunderbar, lieber Oliver. Das sind ganz spannende Punkte. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Zuerst habe ich dich gefragt nach den drei wichtigsten Punkten, um die Teamproduktivität zu erhöhen. Und da hast du die offene Fehlerkultur angesprochen, die klaren Regeln in der Kommunikation und als drittes, man braucht kein Meeting für eine gemeinsame Entscheidung. Mein Favorit übrigens. Und dann hast du uns auch noch gezeigt, wie Veränderung gelingen kann mit ganz basic Tipps, aber die es eben, glaube ich, braucht. Denn wenn die Basis nicht stimmt, dann kann da die Pflanze auch nicht richtig drauf wachsen auf dieser Basis. Und genau. Da hast du das gegenseitige Vertrauen erwähnt, das Verständnis für das Big Picture und dann Punkte für die Mini-Zielgruppen zu finden, wo man die abholen kann und so ins Boot holen kann.
Genau.
Ja, lieber Oliver, bevor wir zum Schluss kommen, verrat doch unseren Hörern zwei Dinge. Erstens, wo kann man mehr über dich und deine Arbeit finden? Und zweitens, ich glaube, du hast noch ein kleines Geschenk für meine Hörer mitgebracht, nicht wahr?
Ja, habe ich. Sogar zwei. Zwei kleine Geschenke. Oh. Also, erstens, wo findet man mich? Mich findet man unter www.ihre-kundenbrille.de. Mhm. Das ist meine Seite, auf der ich erkläre, was ich so tue und wer ich so bin. Und dann zu den beiden Geschenken. Das eine ist ein Buch, was ich geschrieben habe, parallel zur Einführung eines Unternehmenswikis bei einem Konzern. Relativ witzig geschrieben und klein, also keine Angst, ist kein Riesenwälzer. Liest man ganz schnell und kriegt daraus, glaube ich, eine ganze Menge Input, um seine Zusammenarbeit mit den Kollegen zu verbessern. Das heißt Flurfunk 3.0 und das bekommt man unter ihre-kundenbrille.de/denkanstoß. Mhm. Und das zweite Goodie. Ich habe einen Kurs, einen Online-Kurs, der heißt Zufrieden zusammenarbeiten und lieber Ivan, gerne deinen Hörern biete ich den an, 90 Euro Rabatt mit dem Code BLATTER90.
Oh, sehr schön, BLATTER90, sehr gut. Wo kann man den Kurs finden?
Den befindet man unter zufrieden-zusammenarbeiten.de.
Ah, ganz einfach, ja. Und ich lasse ja meine Interviewgäste nicht einfach hier so Geschenke verteilen, wenn ich nicht so genau weiß, was da drin steckt. Und ich habe sowohl den Flurfunk 3.0 gelesen, wie auch den Kurs Zufrieden zusammenarbeiten gemacht und kann beide wirklich sehr, sehr empfehlen. Den Flurfunk 3.0 habe ich übrigens am Strand in Rügen gelesen. Es ist wirklich eine gute Lektüre, die man nebenbei lesen kann und die einen trotzdem weiterbringt. Also es ist nicht einfach nur Blabla, aber man kann das gut so nebenbei machen. Ja, lieber Oliver, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst und mit mir über deine Themen gesprochen hast.
Bitte, hat mir wirklich Spaß gemacht. Gerne wieder.
So, das war also mein Gespräch mit Oliver Ratajczak, das ich vor etwa 2 Jahren geführt habe. Jetzt bleibt nur noch der Hinweis auf die Shownotes, denn dort findest du alle Links, die wir erwähnt haben, besonders natürlich die Links von Oliver Ratajczak. Ja, und die Shownotes, die findest du in deiner Podcast-App oder unter ivanblatter.com/245, denn das hier war die 245. Folge dieses Podcasts. Bevor ich hier Schluss mache, noch einmal der Hinweis auf meine Live-Formate. Wechsle einfach zu ivanblatter.live und informiere dich dort. Vielen Dank, dass du mir und Oliver zugehört hast und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Dein Ivan Blatter.